Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Meine Tage sehen momentan immer so aus: Aufstehen und als erstes Handy in die Hand und gucken, was ist in der Ukraine passiert. Und eigentlich geht es den ganzen Tag so weiter, egal ob Handy, Tablet oder am Rechner. Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich nachschaue, was ich eigentlich eh schon weiß. Weil so viel tut sich tagsüber ja dann doch nicht. Und wenn es passiert, kriegt man es meistens durch eine Push-Meldung dann doch mit. Herzlich willkommen zum Ab21-Podcast. Wir sprechen darüber, wie viele Nachrichten tun uns eigentlich gerade gut. Nicht in dem Sinne, dass wir uns irgendwie happy-peppy fühlen, sondern kann es vielleicht auch ein zu viel an Nachrichten geben. Darüber wollen wir sprechen mit Maren Urner. Sie ist Medienpsychologin und Neurowissenschaftlerin und wird uns erklären, was man vielleicht tun kann, um aus diesem Doomscrolling rauszukommen. Genau diesem Doomscrolling hat sich Raoul Krauthausen vor 2 Wochen aktiv widersetzt. Er hat getwittert, nichts bzw. wenig zum Ukraine-Krieg zu posten, heißt übrigens nicht, dass es den Menschen egal ist. Sprachlosigkeit und das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit hat auch viele Gesichter. Bitte hört auf euer Herz und Bauch. Kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man nicht immer Bock hat, sich zu informieren, sondern auch mal vielleicht den Kopf in den Sand zu stecken, die News auszuschalten. Welche Reaktion Raoul auf diesen Tweet bekommen hat und wie sein Nachrichtenkonsum 2 Wochen später aussieht, das kann uns jetzt erzählen. Hi.
Hallo, hi.
24 Stunden, Raoul, hat der Tag. Wie viele davon konsumierst du aktuell Nachrichten?
Also es werden immer weniger, nicht nur, weil ich irgendwann die Erkenntnis hatte, ich muss mit diesem Doomscrolling aufhören, sondern auch, weil von einem Tag auf den anderen mein Alltag sich geändert hat durch die Ukraine-Russland-Kacke, dass ich jetzt auch gar keine Zeit mehr dafür habe.
Okay, weil du sprichst darauf an, dass du jetzt vor allem Geflüchteten hilfst oder was konkret meinst du da?
Genau, wir haben gerade ganz aktuell 2 Gäste aus der Ukraine bei uns, denen wir eine Unterkunft bieten. Und ich bin fassungslos entsetzt und enttäuscht, wie überfordert die Verwaltung zu sein scheint. Mhm. Obwohl wir das ja, wenn wir alle dumm gescrollt hätten, alles hätten ahnen und sehen können.
Ja.
Und diese Themen, die hier gerade bei uns in der Wohnung aufschlagen, verhindern einfach, dass ich Nachrichten gucke. Und ich merke, wie mir das gleichzeitig auch gut tut, weniger Nachrichten zu gucken und dann einfach ganz aktiv zu schauen, wo kann ich helfen.
Ja, ich möchte gleich auf dieses Helfen zu sprechen kommen, aber vielleicht kannst du uns deinen Weg beschreiben, wie du vom Viel-Informierer zum jetzt wenig-Informierer geworden bist und was das vor allem jetzt heißt. Also wo informierst du dich und ja, wie viele Stunden sind es dann eben? Kannst du es quantifizieren?
Also davor war das schon so, dass ich bestimmt 2-3 Stunden am Tag Nachrichten konsumiert habe, irgendwie alle halbe Stunde, ohne Witz jetzt, Deutschlandfunk, Nachrichten auch. Und abgesehen davon, dass nicht alle halbe Stunde sich Dinge ändern, sondern einfach Dinge auch manchmal einen ganzen Tag lang eine Meldung sind, ist dann auch das unglaublich viel Zeit, die dabei draufgegangen ist für mich. Und ich merkte dann beim Doomscrolling, dass mir auch latent, bewusst oder unbewusst, ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, weil ich nicht selber Inhalte poste oder Tipps gebe, wie man sich jetzt richtig zu verhalten hat. Und das fand ich dann schon auch ein bisschen übergriffig, ohne dass die Leute wussten, in was für einer Situation der oder die andere natürlich ist. Ja. Und dachte dann, okay, posten ist das eine. Was ist denn eigentlich das, was mir gerade gut tut? Beziehungsweise bedeutet nicht zu posten gleichzeitig, dass es mir egal ist. Und natürlich ist es das nicht. Das war es mir auch 2015 nicht. Vielleicht ist es für einige Menschen ein Ventil oder aber auch, und das muss man natürlich auch ernst nehmen, die einzige Möglichkeit, sich zu engagieren. Also gerade Menschen mit Behinderung können natürlich jetzt nicht mal eben spontan irgendwo aktiv werden und anpacken, oft, sodass dann Teilen von Informationen natürlich auch relevant ist. Aber manchmal, glaube ich, ist es auch zur Beruhigung des eigenen Gewissens. So viel gehört bestimmt auch zur Wahrheit dazu.
Mhm. Doomscrolling, weil du es jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast und für alle, die es nicht wissen, ist sozusagen dieses, also Scrollen, dass man im Netz, im Browser immer weiter runtergeht und Doom im Sinne einer, man kommt immer tiefer in die Finsternis sozusagen rein. Es kommt schlechte Nachricht um schlechte Nachricht, aber man scrollt einfach immer weiter und weiter und weiter. Wann machst du Pause vom Doomscrolling?
viel zu wenig, viel zu selten. Ich habe jetzt 2 Apps von meinem Handy deinstalliert. Das heißt, ich muss aktiv an den Computer gehen. Dummerweise ist mein Computer mein Arbeitsgerät. Das heißt, ich verbringe da 12 Stunden am Tag sowieso drin. Mhm. Muss mir jetzt irgendwie so ein Betriebssystem so einstellen, dass bestimmte Websites verboten werden.
Mhm. Ja, kann man im Browser. Damit so Leute, die so Abschlussarbeiten schreiben oder so. Ich glaube, von denen kann man in der Hinsicht auch auf jeden Fall was lernen. Wenn du dann Pausen machst, was machst du in den Pausen? Also weg vom Computer, was essen, Freunde treffen, wie sieht's aus?
Ja, das Krasse ist ja, wir stolperten von einer Krise in die nächste. Ne? Also wir hatten ja alle die Corona-Pandemie, die jetzt scheinbar irgendwie medial auch nicht mehr so wichtig zu sein scheint. Sie gibt es natürlich immer noch, mhm. aber durch die Corona-Pandemie war ich natürlich auch die letzten 2 Jahre gezwungen, zu Hause zu sein, größtenteils. Und habe mir dann meine Wohnung soweit eingerichtet, dass ich gar nicht mehr so das Bedürfnis hatte, die Wohnung so oft zu verlassen wie früher. Und jetzt guckte ich aus dem Fenster, als ich mit Doomscrolling aufgehört habe, und sah, dass die Sonne scheint. Und ich dachte, ey, wir können jetzt auch mal wieder rausgehen nach 4 Tagen. Und das habe ich dann gemacht und die Sonne genossen und einfach mal 2 Stunden einfach durch Berlin spazieren fahren. Das ist schön.
Und FreundInnen treffen?
Genau, das ist ja jetzt durch die Corona-Pandemie auch in den eigenen 4 Wänden auf einen sehr begrenzten Bekanntenkreis eingeschränkt gewesen. Aber jetzt draußen, wenn die Sonne scheint, geht das wieder mehr. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und demnächst eröffnen wir auch wieder unser Büro. Und dann sehe ich auch meine Kolleginnen mal wieder. Und
von Sozialhelden,
getestet,
meinst du?
Geimpft, genau, getestet, geimpft, geboostert. Da freue ich mich drauf.
Du freust dich drauf. Andererseits sind ja gerade diese Themen, über die wir jetzt hier gesprochen haben, beschäftigen ja auch die anderen, die du dann triffst. Glaubst du, dass es dann auch im Gespräch dann mit den anderen Thema sein wird? Oder habt ihr euch vielleicht schon eben aus Self-Care-Gründen auf Regeln verständigt, wo ihr sagt, so bitte nicht darüber sprechen?
Ja, wir haben ja zum Beispiel eine gemeinsame Slack-Gruppe. Und diese Slack-Gruppe hat jetzt verschiedene Channels. Und ein Channel heißt Corona und ein Channel heißt Ukraine. Und wir haben uns jetzt dazu verdonnert, dass wir diese Themen nur noch in diesen Channels teilen. Und wer keine Lust darauf hat, der muss in diesem Kanal nicht sein. Und dann gibt es auch diese Gespräche nicht.
Mhm. Du hast es am Anfang schon angedeutet, ihr habt jetzt 2 neue MitbewohnerInnen, also 2 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen bei euch in der Wohnung. Und das nimmt viel Zeit, viel Raum ein, würde ich mal denken. Und auch viel wahrscheinlich so Gefühlsraum bei dir oder Raum im Herzen, oder?
Also man sieht auf jeden Fall, oder ich sehe auf jeden Fall, wo gerade wirklich Not ist und was man jetzt akut tun kann, was Menschen brauchen, von SIM-Karten bis hin zu einem Google Translate-Tool auf ihrem Smartphone, erklären, wie die Corona-Regeln hier in der Stadt sind und Ärzte aufsuchen, die Russisch können. Sowas ist, sagen wir mal, was, wo ich das Gefühl habe, da kann ich auch helfen.
Mhm. Kannst du da auf Erfahrungen zurückgreifen von 2015 zum Beispiel?
Ich habe schon das Gefühl, dass die Strukturen, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, jetzt einfach wieder reaktiviert wurden. Wen es immer wieder neu zu überraschen scheint, ist die Politik. Und das frustriert. Es darf nicht sein, dass die Zivilgesellschaft immer den Karren aus dem Dreck zieht, wofür es eigentlich Strukturen gibt. Also ganz aktuell heute, ich weiß nicht, wie es in der Woche ist, aber ganz aktuell heute, ich glaube halt den Nachrichten auch nicht mehr, die ich in der RBB-Abendschau sehe, von wegen, wo dann so rüberkommt, ja, alles ist im Griff, nichts ist im Griff. So ehrlich müssen wir halt sein. Wenn hier 1.000, 10.000 Menschen am Tag in Berlin Schutz suchen, dann ist beim besten Willen nichts im Griff.
Kannst du trotzdem verstehen, also dass der Staat sozusagen nicht weiß, wie er mit dem, was er da sieht, umgehen soll, ist ja die eine Sache, aber kannst du denn Leute, Privatmenschen verstehen, die sagen, ich möchte das jetzt alles nicht sehen, ich möchte mich jetzt mit meinem Leben, das ist schon aus welchen Gründen auch immer schwierig genug zu handeln, nur damit beschäftigen?
Total. Wir haben das ja auch, das war eine freie Entscheidung von uns, dass wir Menschen bei uns aufnehmen. Ich kann das total verstehen und ich finde auch, wir sollten aufhören mit diesem schlechten Gewissen, den anderen zu vermitteln, bewusst oder unbewusst, weil wir können nicht in die Köpfe der anderen reinschauen und wissen eben nicht genau, was sind deren Ressourcen, die sie zur Verfügung haben, mental, finanziell, zeitlich oder auch körperlich oder auch räumlich. dass es uns einfach nicht zusteht, andere Menschen zu verurteilen. Man kann mitfühlend sein, empathisch sein, ohne das im Internet laut erzählen zu müssen.
Sagt Raoul Krauthausen, unter anderem vom Verein Sozialhelden. Hat zwei Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen in der Wohnung und sagt aber, man muss nicht über jeden Schritt, den man so tut im Leben, das Internet daran teilhaben lassen. Danke dir, Raoul.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Leute, die noch in der ersten Corona-Welle verreist sind, Menschen, die in der dritten Welle Karneval gefeiert haben und Influencerinnen und Influencer, die jetzt während des Krieges in der Ukraine und allen Kriegen davor, die es ja auch schon gab, knallhart weiter mit ihren Pampasgräsern in die Kamera wedeln. Für mich ist diese Gleichzeitigkeit von unterschiedlichen Realitäten sehr oft sehr schwer auszuhalten. Die einen erstarren wegen des Krieges, die anderen machen einfach weiter wie bisher, als hätten sie Scheuklappen. Kann man jetzt aber lernen, damit umzugehen, dass andere Leute einen anderen Umgang mit Kriegen und Krisen haben? Und was können wir da vielleicht noch für unseren eigenen Umgang mitnehmen? Wollen wir wissen, wollen wir lernen mit Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie und Neurowissenschaftlerin und Mitgründerin von Perspective Daily. Hi Maren.
Hi Dominik.
Ist denn unser Gehirn überhaupt gemacht, um mit so heftigen Situationen wie jetzt aktuell umzugehen? Drei fette Krisen parallel, Klima, Krieg, Corona?
Ja und nein. Also auf der einen Seite sind wir sehr gut darin bei akuten Gefahren und Krisen sind ja auch erstmal Gefahren, eigentlich Wendepunkte, zu reagieren und sehr schnell auch das Verhalten zu ändern, um uns am Leben zu halten. Also unser Gehirn hat ja erstmal eine zentrale Aufgabe, nämlich den Organismus, unseren Körper, in dem es drin steckt, am Leben zu halten. Und da gibt es ganz, ganz tolle Antwortverhalten, ne? Also die klassische Fight, Flight or Freeze Response, also kämpfen, flüchten oder einfrieren, wobei das Einfrieren natürlich auch kontraproduktiv sein kann. Aber gerade das Flüchten oder Kämpfen dann eben dazu führt, dass wir bei akuten Gefahren überleben. Und das Nein, ne, weil wir jetzt gefühlt in so einem Dauerkrisenmodus irgendwie sind, das ist natürlich kein Dauerzustand, beziehungsweise kann kein Dauerzustand sein, wenn es darum geht, gesund zu überleben. Weil was dieser Fight, Flight or Freeze Response, also diese Verhaltensmuster mit uns eben auch machen, ist uns aus einer Balance zu bringen. Das heißt, wenn wir uns das wie so eine Waage vorstellen, und das ist eigentlich auch die biologische Definition von Stress, ja, dann gerät diese Waage aus dem Gleichgewicht. Das heißt, die Anforderungen an den Körper, an uns, an das Gehirn, aber alles, was noch so zum Körper dazugehört, sind größer als unsere Ressourcen. Und um das dann wieder ins Gleichgewicht zu bringen, brauchen wir natürlich Pausen und ich sage immer Umschaltphasen.
Mhm. Kommen wir gleich noch zu, wann das gut wäre. Mich würde noch interessieren, von diesen drei Sachen, die ich aufgezählt habe, Klima, Krieg, Corona, waren ja eigentlich zwei schon lange bekannt. Krieg sowieso, Klimakrise auch, wenn man nicht die Augen davor verschlossen hat. Das Einzige, was für die allermeisten neu war, war ja so eine Pandemie. Haben wir denn da irgendwas sozusagen neu gelernt, was uns jetzt bei der Bewältigung dieses Dreiklangs helfen kann? Also ist das Gehirn da sozusagen abgedatet worden irgendwie?
Also meine Hoffnung ist tatsächlich, und ich formuliere das ganz bewusst als Hoffnung, dass wir daraus mitnehmen, dass dieser Dauerkrisenzustand beziehungsweise diese neue gefühlte, und ich sage gleich noch, warum ich dieses Gefühl so betone, gefühlte Unsicherheit, was ganz, ganz Wichtiges ist. Weil, und jetzt komme ich kurz zu dem Gefühl, wir haben schon immer in einer unsicheren Welt gelebt. Du hast die Klimakrise angesprochen, ja? Also ganz, ganz vieles wird sich noch viel mehr verändern. Und vielleicht hatten wir in gewissen Breitengraden, so jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, ein paar Jahre, / Jahrzehnte, wo alles so einigermaßen sicher sich angefühlt hat. Aber wenn wir ein bisschen über unseren Tellerrand schauen, also der Ukraine-Krieg ist ja nur einer von vielen Kriegen, die parallel gerade auf diesem Globus passieren, ja, dann haben wir ja ganz, ganz viele und viel mehr Regionen, die einfach von Unsicherheit geprägt sind. Und die Klimakrise wird noch viel mehr Unsicherheit mit sich bringen. Das bedeutet natürlich oder kann jetzt im Umkehrschluss, und dann kommen wir zu meiner Hoffnung, die ich erwähnt habe, nicht bedeuten, dass wir jetzt die ganze Zeit in so einem Ausnahmezustand sind, weil dann werden wir den Krisen nicht gut begegnen können. Das heißt, das wichtigste Learning, was wir hoffentlich mitnehmen können, ist eben diese Unsicherheit tatsächlich zu akzeptieren und vielleicht auch ein Stück weit, und da sage ich jetzt was ganz Mutiges, zu zelebrieren als Herausforderung und in so eine Art Neugiermodus generell zu schalten. Und das Tolle ist, da wissen wir aus den Neurowissenschaften eben auch, wir können in so einen Neugiermodus kommen, wenn wir das trainieren, wie andere Gewohnheiten auch.
Mhm. Neugiermodus, sagst du?
Ja, genau. Also das bedeutet im Prinzip, dass wenn wir uns auf eine Sache fokussieren, die wir vielleicht spannend finden. Also jeder hat ja so eine Sache. Ich weiß nicht, vielleicht wenn du ein bestimmtes Hobby hast oder so, ne, was dich interessiert, dann fällt dir das ganz leicht, da neue Dinge zu lernen und vielleicht zu recherchieren und auszuprobieren und bei anderen nicht so. Und wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns eh leicht fällt und da neugierig sind, sind wir automatisch neugieriger für andere Dinge. Das heißt, die große gesellschaftliche, um das mal wirklich jetzt auch so auf die Bildungsebene, aber auch auf politische und unternehmerische Ebene zu heben, ist Menschen in diesen Neugiermodus zu bewegen. Dann aber, wenn das einmal freigeschaltet ist und trainiert ist und wie gesagt, wie auch zu einer Gewohnheit werden kann, wir generell neugieriger sind und damit auch offener für diese Unsicherheit, weil wir einfach bereiter sind, Dinge dazuzulernen und nicht in so einem, ja, das war schon immer so, Modus verharren.
Interessant, dass du meine Hobbys sozusagen ansprichst. Mein Hobby ist auch gleichzeitig mein Beruf und das ist Informationen sammeln als Journalist natürlich. Und das ist, glaube ich, etwas, was momentan relativ viele Menschen, ob jetzt Journalist oder eben nicht, machen. Die machen Doomscrolling, die sind den ganzen Tag nur im Netz und ziehen sich eine News nach der anderen rein. Und am Ende des Tages sind sie einfach davon ziemlich platt. Das ist ja auch eine Form von Neugiermodus, aber vielleicht nicht an der richtigen Stelle?
Zu viel. Also da ist immer, wie bei fast allen Dingen im Leben, die Dosis macht, das ist ja kein Geheimrezept, aber das Rezept oder die wichtige Formel, das anzuerkennen. Also was meine ich damit? Bei Informationen können wir eben auch überinformiert sein, beziehungsweise überinformiert ist da auch, wenn wir es jetzt sprachlich ganz auseinanderdröseln wollen, der falsche Begriff, weil mehr Informationen nicht automatisch dazu führen, dass wir besser informiert sind, sondern wir am Ende des Tages schlechter informiert sind, weil unser Gehirn als Teil der Informationsverarbeitung diese Phasen benötigt, wo keine neuen Informationen reinkommen, wo wir was maximal anderes machen.
Schlafen.
Also wenn wir zum Beispiel, genau. Und genauso eben Tätigkeiten, wenn du hast die Informationssuche, die Recherche erwähnt, die passiert ja heutzutage dann viel an irgendeinem digitalen Gerät, ja, am Computer, am Smartphone oder wann, wie, wo auch immer. Dann zu sagen, ein Teil meiner Informationsaufnahme und Verarbeitung und Abspeicherung ist eben auch ganz bewusst etwas maximal anderes zu machen. Zum Beispiel vor die Tür zu gehen, am besten ohne irgendein technisches Gerät. Weil das braucht unser Gehirn, um dann alles zu sortieren.
Mhm. Ja, das ist ja das Joggen bei mir, was komplett ohne irgendwelche Knöpfe in den Ohren ist. Aber was ich immer wieder feststelle, bei mir jedenfalls, und ich habe den Eindruck auch von Gesprächen mit anderen, dass Leute, die sich viel informieren, das auch deswegen tun, um so ein bisschen sozusagen vor die Welle zu kommen. Also dass man sagt, okay, ich weiß viel, ich kann vielleicht gewisse Dinge dadurch ein Stück weit besser einschätzen, zumindest erschüttern sie mich nicht mehr so, weil ich schon weiß vielleicht, was da auf mich zukommt.
Ja, das ist leider, da muss ich jetzt alle, die das Gefühl haben, enttäuschen. Also im wahrsten Sinne des Wortes enttäuschen, weil das ist eine Illusion. Denn wenn wir ehrlich zu uns sind, und dann merken wir das auch ganz, ganz schnell, es gibt ja so viele Dinge, über die wir uns jetzt parallel versuchen könnten zu informieren. Natürlich dominieren bestimmte Themen. Das ist ja jetzt immer eine Selektion. Das heißt, die Menschen, die in den Medien arbeiten, die filtern natürlich. Wir können das jetzt als auswählen oder als weglassen, je nachdem philosophisch, was wir da ansprechender finden, betrachten. Aber das passiert automatisch, weil ja an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat so viel passiert auf diesem wunderbaren Planeten, dass es immer ein Auswählen geben muss. Das heißt, es geht immer um bestimmte Themen, über die berichtet wird. Zum Beispiel, dass wir jetzt halt gerade total wenig aus Afghanistan sind, Syrien, dem Jemen oder sonst wo hören. Mhm. Ja. Das liegt natürlich auch daran, weil eine bestimmte Themensetzung stattfindet. Das heißt, dieses Gefühl, ich bin besonders gut informiert, kann sich immer nur auf bestimmte Inhalte und Themenbereiche beschränken. Und vielleicht noch ein Satz dazu, den ich ganz wichtig finde und der immer so Ja, ein bisschen für mich, was auch mit Demut oder intellektueller Demut zu tun hat, wenn Menschen ehrlich zu sich sind und sich mit einer Thematik wirklich intensiv beschäftigen, merken sie sehr, sehr schnell, beziehungsweise je intensiver sie sich mit etwas beschäftigen, wie wenig sie eigentlich wissen. Also mir persönlich geht das so in meinem Fachbereich, den Neurowissenschaften. Und mit jeder Studie, die ich mehr irgendwie lese oder mich mit anderen Menschen, die in dem Bereich arbeiten oder unterschiedlichen Subbereichen der Neurowissenschaften tätig sind, unterhalte, merke ich, ach je, ich weiß eigentlich gar nichts.
Und jetzt zum Schluss, Maren, es gibt ja auch Leute, die sich ganz bewusst dafür entscheiden, nichts zum Thema Krieg in der Ukraine, nichts zum Thema Corona-Krise zu konsumieren und nichts zum Thema Klimakrise aufzunehmen, weil sie sagen, das Leben ist so schon kompliziert, dann brauche ich diesen Käse nicht. Ist das auch ein legitimer Selektionsprozess?
Da würde ich sagen, ganz klar nein, denn dann entzieht man sich ein Stück weit seiner eigenen Verantwortung als Person, als Mensch, als Bürgerin, als Bürger, die in einer Demokratie, also wenn wir es jetzt mal auf Deutschland beziehen, in einer Demokratie lebt und damit natürlich automatisch jeden Tag ganz viele Entscheidungen trifft. Damit meine ich nicht, dass immer alles, ja, ich weiß nicht, Stunden, Tage, Wochen lang abgewogen werden kann, aber dass es einfach dazugehört und da gehört ja auch eine gemeinsame Fakten- und Wertegrundlage dazu, dass es dazugehört, sich über bestimmte Themen zu informieren, um dann möglichst bewusst, schwieriges Wort, aus Sicht der Neurowissenschaften, aber bewusst im Sinne von überlegt, vielleicht abgewogen, zu entscheiden. Und das bedeutet eben auch, sich mit diesen kritischen Themen auseinanderzusetzen und eben mit Blick auf die Zukunft, mit Blick auf das eigene Leben, aber eben auch die Verantwortung, die ich als Teil einer Gesellschaft, von der ich ja auch ganz, ganz viel profitiere. Und das wird häufig so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, gerade in Deutschland, wo ja sehr viel negativ und meckern ist, sich da halt dann eben auch wertschätzend verhalten zu können.
Sagt Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie, Neurowissenschaftlerin und hat Perspective Daily mitgegründet. Ich danke dir.
Sehr gern.
So, wie sieht denn eure News-Diät aus? Steht ihr auf, schaut sofort aufs Handy oder lasst es erstmal bewusst weg, macht ein bisschen Yoga, trinkt erstmal einen Tee oder einen Kaffee, geht vielleicht raus zum Joggen, wird uns interessieren. mail@deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht bei WhatsApp tut's auch. 0160 91 36 0852 und die DMs bei Insta sind natürlich auch offen. Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.